Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hört mich auch bis nach hinten. Ja, lasst uns diese Dinge, die wir jetzt in der Einleitung schon gehört haben, auch in den Liedern gesungen haben, ja, im Bewusstsein halten, auch wenn wir jetzt die Bibel gemeinsam aufschlagen und ja, in den Text für heute gehen und zusammen darüber nachdenken. Ja, es sind einige Dinge, werden sich vielleicht sogar wiederholen, was wir schon in der Einleitung gehört haben, aber das ist gut, dann setzt sich's umso besser fest bei uns. Ja, wir wollen weitergehen im Johannesevangelium. Wir sind ja mittendrin im Höhepunkt des Lebens Jesu hier auf der Erde. Wir sind mittendrin im Höhepunkt, sagen wir mal, eigentlich der ganzen Bibel. Ja, und wir sind, der Text für heute ist Johannes 19, Vers 25 bis 30. Ein nicht allzu langer Text, aber doch mit sehr viel Inhalt. Ich lese Johannes 19, ab Vers 25. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ja, im Johannes-Evangelium stellen wir an vielen Stellen fest, dass es sich ja stark von den anderen Evangelien unterscheidet. Johannes berichtet Dinge, die andere nicht berichten. Matthäus und Markus und Lukas ähneln sich an sehr vielen Stellen, Johannes nicht, und so sehen wir es auch in diesem Text, den wir heute zusammen betrachten. Es sind zumindest einige Dinge darin, die uns von den anderen so nicht berichtet werden. Und ja, wir wollen uns den Text in drei Abschnitten anschauen. Einmal den Vers 25, dann die Verse 26 bis 27 und Verse 28. bis 30. Ja, nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt haben und seine Kleider nach der Schrift, wie wir es letzte Woche gesehen haben, untereinander verteilt haben, berichtet uns Johannes nun von einigen Frauen, die beim Kreuz Jesu standen. Und man kann es hier so lesen, dass entweder drei Frauen gemeint sind oder vier Frauen. Und ja, es gibt dazu auch unterschiedliche Auslegungen, oder manche sagen, es sind drei, manche sagen, es sind vier. Ich denke, hier sind vier Frauen gemeint, und zwar einmal Jesu Mutter, Maria, die ja als seine Mutter auch letztendlich ein ganz besonderes Verhältnis zu Jesus hatte. Ja, ihm aber auch letztendlich als ihren Herrn nachfolgte. Dann ihre Schwester. Und ich denke, hier ist ihre leibliche Schwester gemeint, und deshalb wird sie eher nicht Maria geheißen haben. Und es könnte aber, wenn wir es mal mit den anderen Evangelien vergleichen, könnte es auch die Mutter von Johannes und Jakobus gewesen sein, die eventuell Salome hieß. Genau, das lesen wir in den anderen Evangelien. Und dann ist da die dritte Frau, Maria, die Frau des Kleopas oder Klopas, wie es in vielen Übersetzungen steht. Und dieser Name Kleopas könnte auch, also im Griechischen kann man das auch so lesen oder übersetzen, dass es Alpheus heißt. Und somit könnte es die Mutter des anderen Jünger Jesu, Jakobus, sein. Also Jesus hatte ja zwei Jünger, die Jakobus hießen, und der eine war der Sohn des Alpheus. Und in den anderen Evangelien lesen wir, dass dort eine Maria beim Kreuz war, die die Mutter des Jakobus war. Genau, und so viel nur zum Hintergrund dazu, zu dieser Frau. Und dann lesen wir noch von Maria Magdalene. Sie hatte auch ein sehr inniges Verhältnis letztendlich zu Jesus. Wir lesen in Lukas 8, Vers 2, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit hatte und dass sie ja eine seiner Nachfolgerinnen war, die mit ihrer Habe gedient haben. Ja, und so, und das können wir auch über die anderen Frauen lesen, sagen wir mal, vor allem in den anderen Evangelien, dass auch sie Nachfolgerinnen Jesu waren. Sie hatten ihm mit ihrer Habe gedient. Ja, und sie liebten Jesus. Eben auch aufgrund dessen, was Jesus für sie getan hatte, was Jesus ihnen bedeutete. Und sicherlich auch aufgrund der Tatsache, dass sie daran glaubten, dass Jesus wirklich der Messias ist. Ich denke auch, dass diese Frauen die volle Bedeutung der Tatsache, dass Jesus der Messias ist, zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht verstanden, genauso wie die anderen Jünger. Aber sie glaubten an ihn. Und im Gegensatz zu den Soldaten, von denen wir vorher lesen, war Jesus nicht einer von vielen, nicht irgendjemand, nicht irgendein Verbrecher, der dort gekreuzigt wird. Ja, sondern für diese Frauen hatte Jesus eine sehr große Bedeutung. Er war in gewissem Maßen ihr Lebensinhalt geworden. Auch sie hatten auf ihn ihre Hoffnung gesetzt. Ja, sonst wären sie ihm letztendlich nicht so nachgefolgt, wie sie ihm nachgefolgt sind. Und sonst wären sie wohl auch nicht hier beim Kreuz Jesu. Ja, und jetzt in dieser Situation mussten sie die Kreuzigung Jesu mit ansehen. Und ich denke, wenn wir uns ein bisschen in diese Situation hineinversetzen, dann wird es sicher so gewesen sein, dass diese Frauen ja auch am Boden zerstört waren, dass ihr Herz gebrochen war, dass Jesus hier am Kreuz hängen musste, schuldlos. Ja, und auch sie verstanden, wie gesagt, in dieser Situation noch nicht die Verheißungen über Jesus, die hier am Kreuz erfüllt werden mussten. Und trotzdem hielten sie doch am Glauben fest. Sie verließen Jesus in dieser Situation nicht einfach. Sie waren ihm bis hier gefolgt, auch jetzt, wo es eine schwierige Situation gab. Auch da verließen sie ihn nicht, trotzdem, dass die Menschen um sie herum Jesus verspotteten, dass die Menschen um sie herum Jesus besonders stark anfeindeten und letztendlich auch ihn kreuzigten. Und ich denke, so können in gewissem Maße diese Frauen auch für uns Vorbilder sein im Glauben. Und die Frage, die wir uns hier vielleicht stellen können, ist, ja, wie fest ist mein Glaube, wie stark ist meine Liebe zu Jesus? Überdauert mein Glaube und meine Liebe zu Jesus auch Schwierigkeiten, Situationen, in denen gefühlt alles gegen meinen Glauben spricht, in denen gefühlt alles irgendwie schief läuft? In Situationen, wo um dich herum vielleicht alle Menschen über Jesus spotten, wo vielleicht auch du angefeindet wirst? Ja, wie sieht es da mit unserem Glauben aus? Und ich hoffe, dass wir in diesem Text jetzt, oder das, was wir in diesem Text weiter behandeln, dass das unsere Liebe und unseren Glauben zu Jesus wirklich stärkt und dass wir dadurch, indem wir auf Jesus schauen, auch gestärkt werden, weil wir ihn sehen, erkennen, wer er ist und was er getan hat. Und ja, in den Versen 26 und 27 richtet Johannes wieder den Blick auf Jesus und wir lesen, dass Jesus hier, er hängt am Kreuz und er sieht seine Mutter, sieht auch den Jünger, den er liebte, von dem wir wissen, dass es Johannes ist oder dass Johannes damit gemeint ist. Ja, sie stehen an seinem Kreuz und Jesus schaut auf sie und ja, auch hier lasst uns daran denken, ja, in welcher Situation Jesus ist. Er ist selbst unter starken Schmerzen, hängt er am Kreuz. Ich denke auch, dass er hier die Situation, in der er vom Vater verlassen wird, noch vor sich hat, was letztendlich seine härteste Aufgabe, seine schwierigste Aufgabe war. Ja, und in diesem Zustand schaut er auf seine Mutter. Er sieht ihre Niedergeschlagenheit, sieht ihre Trauer, vielleicht ihre Sorgen, auch ihr gebrochenes Herz. Ja, und er kennt auch die Bedürfnisse seiner Mutter. Er weiß, dass er jetzt nicht länger bei ihr sein wird, nicht länger für sie sorgen kann, dass sein Dienst auf der Erde zu Ende geht. Sein Dienst auf der Erde bedeutete unter anderem auch, dass er sich seinen Eltern unterordnete. Ja, und er, der selbst in Schmerzen am Kreuz hängt, ja, kümmert sich um seine Mutter, um die Nöte seiner Mutter. Und so gibt er in dieser Situation seiner Mutter in gewissermaßen einen Ersatz für sich als ihren leiblichen Sohn, als ihren Erstgeborenen. Und indem er zu Johannes sagt, siehe, deine Mutter, gibt er seiner Mutter auch einen, der sie versorgt, was eigentlich Jesu Aufgabe war, als der Erstgeborene, dass er seine Mutter versorgt. Und wir müssen hier davon ausgehen, dass Josef, ihr Mann, schon gestorben war. Sonst hätte er sich ja um sie sorgen können oder müssen. Also sie war eine Witwe und Jesus gibt hier in dieser Situation ihr, was sie braucht. Und auch die Reaktion des Johannes zeigt, dass das Ziel Jesu war, dass seine Mutter versorgt wird. Wir lesen hier nämlich, dass er ab diesem Zeitpunkt die Mutter zu sich nahm, das heißt zu sich nach Hause, in sein Eigentum, ja, so dass sie bei ihm wohnt, dass er sie versorgt, dass er sie ehrt wie eine Mutter, anstatt Jesus, der jetzt nicht mehr als Mensch hier auf der Erde sein wird. Ja, und diese Situation, in der Jesus so handelt, zeigt uns letztendlich wieder Jesus als den vollkommenen Menschen, der in Selbstlosigkeit und Liebe die Werke des Vaters tut, indem er seine Mutter ehrt und für sie sorgt, trotz seiner eigenen Schmerzen. Wir wissen, es ist Gottes Gebot, dass wir Vater und Mutter ehren. Ja, und das gilt auch für das Erwachsenenalter, in dem wir unter anderem für sie sorgen, sage ich mal, wenn's nötig ist. Und Gott will oder hat geboten, dass wir alles, sage ich mal, aus einer Liebe zu unserem Nächsten heraus tun. Und ja, genau das sind ja Gebote, die Gott von uns fordert. Ja, und wir müssen nicht lange nachdenken und auf uns schauen, um festzustellen, dass wir diese Gebote übertreten haben, dass wir nicht in vollkommenem Maße gerecht geworden sind. Ja, und dass wir ihnen auch gar nicht gerecht werden können. Wir sind nicht Menschen, die vollkommen unseren Nächsten lieben, die vollkommen ihre Eltern ehren. Aber genau das ist der Anspruch Gottes, dass wir in diesen Dingen vollkommen sind. Ja, und genau deshalb, weil wir diese Dinge nicht vollbringen konnten und nicht vollbringen können, benötigte es den vollkommenen Menschensohn, der das geleistet hat, was wir nicht leisten konnten. Der vollkommen den Willen Gottes getan hat, ja, damit wir letztendlich durch den Glauben an ihn zur Vollkommenheit gelangen. Und nur aufgrund dieser Basis, nämlich dass die Vollkommenheit Jesu uns zuteil geworden ist durch den Glauben, können wir auch Gott wohlgefällig leben. Nicht um wiederum durch uns die Vollkommenheit vor Gott zu erlangen, sondern weil wir durch ihn vollkommen sind, aus seiner Vollkommenheit ihm wohlgefällig leben. Ja, und das, damit wir zu dieser Vollkommenheit in Jesus gelangen können oder konnten im Glauben, braucht es aber mehr als nur ein vollkommenes Leben, das Jesus gelebt hat. Ja, und das war letztendlich der Grund, warum Jesus hier am Kreuz hing. Und so lasst uns zu den Versen 28 bis 30 gehen. Nach dieser Situation, die wir davor lesen, wir können davon ausgehen, dass es einige Stunden später war. In den anderen Evangelien lesen wir, dass eine Finsternis über das Land gekommen war. Und ja, die Situation mit den Frauen, mit seiner Mutter, war wahrscheinlich vor dieser Finsternis. Und das, was wir jetzt lesen, kommt nach der Finsternis. Also einige Stunden später. Und wir lesen hier, Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Ja, und wir könnten denken, war hier alles schon vollbracht? Gehört nicht auch der tatsächliche Tod und die Auferstehung Jesu zu dem Werk, das er vollbringen musste? Und ja, das steht außer Zweifel, auch der Tod Jesu, die Auferstehung, mussten zwingend geschehen und vollbracht werden. Aber das, was alles geschehen und über ihn ergehen musste, speziell auch hier am Kreuz, die Leiden, die er tragen musste, bevor er dann letztendlich tatsächlich stirbt, das alles war vollbracht in dieser Situation. Und wir gehen später noch tiefer darauf ein, was das alles war, also dieses, das alles vollbracht war. Und dann, nachdem all dies vollbracht ist, leitet Jesus selbst die letzten Schritte ein zu seinem Tod und lässt sein Leben letztendlich von sich aus. Er stirbt nicht einfach so, sondern, ja, wie wir es am Ende sehen, er übergibt den Geist an Gott. Er bestimmt den Zeitpunkt, wo er stirbt. Ja, und Jesus hat diese Leiden, diese Schmerzen hier ganz bewusst über sich ergehen lassen. Er hat sie ganz bewusst getragen, bewusst für dich und für mich. Erst nachdem all das vollbracht war, diese ganzen Leiden, die Schmerzen, erst dann bittet er letztendlich um etwas zu trinken. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass er wirklich großen Durst gehabt haben muss, aber er hatte nicht schon früher um etwas zu trinken gebeten, sondern erst jetzt, nachdem alles erfüllt war. Er wollte diese Dinge oder er hat die Schmerzen und die Leiden ganz, ganz bewusst auf sich genommen. Aber es ging hier in dieser Aussage Jesu, wo er sagt, mich dürstet, nicht rein um den Durst Jesu, um den körperlichen Durst, sondern da steckt auch noch was Größeres dahinter, und zwar wie wir es hier lesen, musste auch hier in dieser Situation noch eine Schrift erfüllt werden. Und genau das ist das Ziel, warum Jesus auch hier fragt oder nach etwas zu trinken fragt. Und lasst uns einmal Psalm 69 dazu aufschlagen. Im Psalm von David, Psalm 69 und Vers 22. Hier lesen wir es gewissermaßen ein Bild und eine Prophetie auf das, was Jesus durchgemacht hat. Psalm 69, Vers 22. Und sie gaben in meine Speise Galle und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Ja, und genau das wurde auch hier in dieser Situation erfüllt, wiederum durch die Soldaten, wie wir es in Vers 29 lesen. Die Soldaten geben ihm diesen Essig zu trinken und dadurch wird diese Schrift erfüllt. Ja, und ich will hier nicht noch weiter auf die Erfüllung der Schriften durch Jesus eingehen. Darauf ist Sammy auch letzte Woche schon etwas näher eingegangen, aber ich wollte es hier trotzdem bringen, auch zum richtigen Verständnis von diesem Text, dass es eben eine Stelle aus dem Alten Testament ist, die erfüllt wurde. Ja, und nachdem nun auch hier diese Schrift erfüllt wurde, indem Jesus den Essig getrunken hat, spricht er diese Worte, die uns allen bekannt sind, die wir schon sicherlich öfter gehört haben, aber die so eine große Bedeutung haben. Ja, Jesus spricht, es ist vollbracht. Ja, und lass uns an dieser Stelle innehalten nochmal und etwas tiefer über diese Worte nachdenken. Und ja, wenn ihr vielleicht schon abgelenkt seid, irgendwie in den Gedanken, vielleicht auch müde, ja, jetzt kommt nochmal das wirklich Wichtige und ja, konzentriert euch jetzt nochmal darauf, auch wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt die Stellen auf, die wir gleich gemeinsam anschauen. Ja, wir müssen an dieser Stelle nochmal festhalten, dass Jesus nicht einer von vielen Menschen war, die zu jener Zeit durch das Kreuz hingerichtet wurden. Das war ja damals ja keine Seltenheit, dass Menschen gekreuzigt wurden. Aber Jesus war nicht einer von vielen, der gekreuzigt wurde, sondern er hatte einen bestimmten Auftrag zu erfüllen hier am Kreuz, den Gott, der Vater, ihm letztendlich gegeben hatte. Ja, und das machen auch die Worte, die er ausruft, deutlich. Es ist vollbracht. Ja, und die Frage ist, was war dieser Auftrag, diese Aufgabe, die Jesus letztendlich erfüllen musste? Was hat der Vater ihm aufgetragen und was wurde hier vollbracht? Und lasst uns dazu einfach noch ein paar weitere Stellen anschauen, die uns das deutlich machen. Ich will starten mit der Stelle aus Hebräer 10. Ja, ich muss es hier ein bisschen aus dem Kontext reißen, sonst wäre es ein zu langer Text, aber ja, wenn wir diese Dinge über Jesus, was er am Kreuz vollbracht hat, tiefer verstehen wollen, dann ist der Hebräerbrief ein sehr wichtiger Brief, der uns viele Dinge erklärt und es nochmal so sehr deutlich macht. Und ich lese ab Vers 4, Hebräer 10, ab Vers 4 bis 14. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum, als er, das ist Jesus, in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er vorher sagt: Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichte. Durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer dargesetzt zu Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Ja, der Auftrag Gottes, wie wir es hier in diesem Text lesen, war es, dass Jesus ein vollkommenes Opfer für Sünde darbringt. Und die Sünde, die an jedem Menschen haftet, wirklich zu sühnen und Menschen, die daran glauben, an dieses Opfer Jesu, wirklich zur Vollkommenheit zu führen. Wir lesen in diesem Text die alttestamentlichen Opfer. Wir haben nie Opfer gebracht, aber diese Opfer konnten nicht die Sünde wegnehmen. Und auch unsere Werke können unsere Sünde, unsere Schlechtigkeit nicht wegnehmen. Ja, aber Jesu Opfer hat uns für immer vollkommen gemacht vor Gott. Wir können und dürfen nichts zu diesem Opfer hinzutun. Jesu Opfer ist vollkommen und reicht aus. Und er sagt hier, dass wir durch ihn zur Vollkommenheit gebracht sind. Und was bedeutet das, dass wir vollkommen sind? Wie wir es auch in diesem Text sehen, bedeutet das, wir sind ein für alle Mal gereinigt von unserer Sünde. Es ist kein Makel mehr an uns, den Gott sieht. Gott hat alles vergeben. Das lesen wir auch, wenn wir den Text weiterlesen, ab Vers 15. Da schreibt er weiter: Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde. Gott denkt nicht mehr an unsere Sünde, er hat sie ein für alle Mal vergeben. Jesu Opfer ist vollkommen, wie es hier steht. Ja, und das gilt letztendlich auch, es gilt für alle unsere Sünden, auch für die Sünden, die wir noch tun werden in unserem Leben. Auch diese hat Jesus weggenommen, er hat sie gesühnt, er hat sie vergeben. Und Gott sieht uns in Jesus Christus als vollkommene Menschen, auch wenn unser Leben das oft nicht zeigt, auch unser Leben als Christ zeigt das sehr oft nicht. Ja, und das ist, weil wir noch im sündigen Fleisch leben, das noch aufbegehrt gegen den Geist Gottes und uns manchmal zur Sünde führt. Ja, und diese Dinge werden letztendlich erst aufhören, wenn wir im himmlischen Leib bei Gott selbst sind. Und wie gesagt, jetzt schon sieht uns Jesus als vollkommen an. Oder Gott sieht uns als vollkommen an in Jesus. Ja, und eine weitere Frage: Wie hat Jesus Vergebung der Sünden erwirkt? Wir lesen es auch an vielen Stellen, indem er sein heiliges, sein reines Blut am Kreuz vergossen hat. Und Gott hat uns ein Bild davon auch schon im Gesetz gegeben, wo wir über die Opfer lesen. In 3. Mose 17, lasst uns auch diese Stelle noch aufschlagen. Vers 11, da geht es davor, eigentlich darum, dass die Israeliten und dass Gott ihnen das Gebot gegeben hat, dass sie kein Blut essen sollen. Und er gibt ihnen hier eine Begründung in Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass es Sühnung tut für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele. Mit Seele kann man hier auch Leben übersetzen. Also das Leben ist im Blut und durch dieses Blut wird die Sühnung gewirkt. Ja, und genau das, dieses Gebot oder das, was Gott hier sagt im Alten Testament, ist ein Bild auf das, was Jesus vollkommen vollbracht hat am Kreuz, als er sein Blut vergossen hat, sein sündloses Leben hingegeben hat, und genau dadurch kann Vergebung geschehen. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 22, dass genau das auch nötig ist. Hebräer 9, Vers 22, dort schreibt er: Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Ja, und letztendlich geht es nur ausschließlich durch das Blut Jesu, dass wirklich die Sünden dadurch weggenommen werden. Wir haben es vorher gelesen, Blut von Tieren kann es nicht wegnehmen, weil ja, es kein vollkommenes Blut ist. Es muss ein vollkommenes Blut eines vollkommenen Menschen sein, sündloses Blut, ja, was letztendlich nur in Jesus Christus zu finden ist. Und genau deshalb schreibt Petrus auch, was Dani vorher in seiner Einleitung schon erwähnt hat, in 1. Petrus 1. Ich lese ab Vers 17, 1. Petrus 1, ab Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Ja, und dadurch hat Jesus uns letztendlich auch von unserem Wandel, wo wir aus eigenen Werken geführt haben, ja, durch die wir niemals vor Gott bestehen können, durch unsere eigenen guten Werke, auch davon hat Jesus uns Erlösung gebracht. Und Paulus drückt es in Galater 3 so aus. Galater 3, Vers 10 bis 13. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ja, wir standen unter dem Fluch Gottes. Das bedeutet, ja, dass der Zorn, dass die Strafe Gottes auf uns lag. Ja, weil jeder von uns steht unter dem Zorn und unter der Strafe Gottes, weil jeder von uns letztendlich ein Gesetzesübertreter ist und weil jeder oder niemand von uns den Forderungen Gottes gerecht wird. Ja, aber auch das hat Jesus für uns getragen am Kreuz und darin, dass er zum Fluch geworden ist, als er am Kreuz hing, hat Jesus auch den gerechten Zorn Gottes und die Strafe getragen, die wegen unserer Sünde auf uns lag. Lasst uns noch eine Stelle dazu anschauen, Jesaja 53. Ja, wo einfach nochmal so klar wird, dass Jesus es für uns getan hat, um unserer Sünde willen. Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft von Gott, geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unserer aller Ungerechtigkeit. Ja, und es sind, ja, das ist sicherlich nicht eine umfassende Betrachtung dieser Dinge. Wir könnten sicherlich noch Stunden damit zubringen, über diese Dinge oder noch mehr Bibelstellen zu lesen und weiter über diese Dinge nachzudenken, uns damit auseinanderzusetzen, ja, letztendlich unser Herz damit zu füllen. Und ja, ich denke, oder ich bin davon überzeugt, und ich selbst muss dann auch noch zunehmen, dass es so wichtig ist, dass wir tagtäglich uns diese Dinge vor Augen führen, dass wir tagtäglich darüber nachdenken, wer Jesus ist, was er für uns letztendlich getan hat. Und diese Dinge sind letztendlich die Grundlage, ja, deines und meines wahren Lebens und Glaubens. Und nur auf dieser Grundlage können wir letztendlich ein Leben führen, das Gott wirklich verherrlicht und ihm wohlgefällt. Ja, ich will an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen. Jesus Christus, der vollkommen sündlose Mensch und zugleich ewige Gott, hat am Kreuz alles vollbracht, was für deine und meine Erlösung von der Sünde und zur Herstellung der Beziehung zu Gott nötig war. Ja, er hat ein vollkommenes Opfer dargebracht, um uns für immer vollkommen zu machen. Er hat vollkommene Sühnung und Vergebung für unsere Sünden erwirkt, indem er sein sündloses Blut vergossen hat. Und dadurch gedenkt Gott nicht mehr an unsere Sünden. Ja, und er hat den Fluch, den Zorn und die Strafe Gottes, die uns hätten treffen müssen, für uns getragen. Ja, und die Frage ist, glaubst du das? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die letztendlich über unser Leben entscheidet, sage ich mal. Und wenn wir daran glauben, dann haben wir Anteil an diesen Dingen, die Jesus für uns vollbracht hat.